Die Baubranche, wie ja schon gesagt, ist der größte Umweltverschmutzer der Welt. Das heißt, man kann sagen, die Klimakrise, die wird auf der Baustelle entschieden. Und der einzige Weg, diese Herausforderung zu lösen, ist regeneratives Wirtschaften.
Hallo und herzlich willkommen zu Regenerativ und Digital, dem Business-Podcast für regeneratives Wirtschaften und Digitalisierung. Mein Name ist Sebastian Flock und zusammen mit meinem Kollegen David Pinzauti interviewen wir hier alle zwei Wochen Menschen, die sich in der Schnittmenge von regenerativer Wirtschaft auf der einen und Digitalisierung und Innovation auf der anderen Seite bewegen. Für uns steht fest, wir müssen die Art und Weise unseres Wirtschaftssystems grundlegend neu denken. Hin zu einem Wirtschaftssystem, das unseren Planeten in den Mittelpunkt stellt und mehr zurückgibt, als es nimmt. Das ist für uns regenerativ und digital.
Moin zu einer neuen Folge Regenerativ und Digital. Heute leider ohne Sebastian, der ist leider krank, also an dieser Stelle gute Besserung. Das Ganze soll dem Gespräch heute aber keinen Abbruch antun, denn wir haben heute einen tollen Gast. Heute sprechen wir mit Dominik Campanella, dem Co-Founder und CEO von Concula, einem Unternehmen, welches beim zirkulären Neu-, Umbau oder Rückbau unterstützt. Concula bezeichnet sich selbst als das digitale Ökosystem für zirkuläre Immobilien. Mittlerweile über 65 Mitarbeitende und über 350 abgeschlossene Projekte. Concula hat 2023 in einer Seed-Runde 2,5 Millionen Euro eingesammelt und sogar den Immobilienmanager Award in puncto Nachhaltigkeit und Digitalisierung gewonnen. Das ist natürlich alles besonders spannend, wenn man sich mal so den Bausektor betrachtet, weltweit für über 40% der CO2-Emissionen verantwortlich. Und laut Bundesumweltamt sind im Jahr 2021 über 200 Millionen Tonnen an Bauabfällen entstanden, was ca. 54% des gesamten Abfalls in Deutschland darstellt. Also Dominik, schön, dass du heute da bist. Lass uns gerne direkt loslegen. Die Zahlen kennst du ja. Wir haben gestern an einer Masterclass von The Dive zum Thema regenerativen Wirtschaften teilgenommen und ihr wurdet dort sehr, sehr oft erwähnt. Daher auch mal die Frage an euch. Was ist für dich regeneratives Wirtschaften und wie ordnest du Concula hier ein?
Ja, also erstmal vielen, vielen Dank, dass wir oder dass ich heute eingeladen wurde. Es freut mich total, auch über Concula und was hinter Concula steckt zu sprechen. Ja, regeneratives Wirtschaften ist auch ein Begriff, der erst in den letzten Jahren aufgekommen ist. Und ich finde, dass es da auch noch nicht so die feste Definition gibt. Aber wie ich das definieren würde, wäre wirklich quasi zu wirtschaften, sodass unsere Umwelt davon profitiert. Weil das, was wir die letzten Jahrzehnte gemacht haben, ist eigentlich unsere Umwelt und unsere Welt auszubeuten in vielerlei Hinsicht. Und wenn wir auf dieser Welt weiter leben möchten, dann müssen wir genau das andere machen. Wir können jetzt nicht mehr leben quasi nur noch als Ausgleich, sondern wir müssen eigentlich etwas machen, was sogar darüber hinausgeht und unsere Welt besser macht, auch dort wieder in vielerlei Hinsicht.
Und würdest du sagen, dass Concula ein regeneratives Unternehmen ist?
Finde ich eine sehr, sehr interessante Frage. Was wir mit Concula erzielen können, ist, dass Ressourcen nicht mehr aus unserer Erde genommen werden, dass es viel, viel weniger CO2-Verbrauch gibt und damit sich natürlich auch die Natur, die Umwelt erholen kann und damit regenerieren kann. Also in gewisser Weise ist das schon der Fall, weil wir es wirklich schaffen, immens dort einzusparen und eben diese Kreisläufe zu schaffen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, weil das ist ja auch etwas, was quasi aus der Natur kommt. Ne? Also die Natur kennt keinen Abfall. Das ist eigentlich ganz interessant. Der Abfall ist etwas menschengemachtes. Das gab es einfach nicht. Und das, was wir mit Concula machen, ist eigentlich genau dieses Prinzip der Natur eigentlich zu widerspiegeln und zu sagen, wir wollen auch keinen Abfall haben. Abfall existiert nicht, sondern alles, was quasi heute in Gebäuden verbaut ist, ist auch wieder sehr, sehr gut für das nächste Gebäude.
Wenn man jetzt mit Unternehmen aus der Baubranche spricht, spielt Regulatorik ja meistens immer sehr, sehr schnell eine Rolle. Also ESG-Compliance, EU-Taxonomie und Co. Was hat euch denn motiviert, ein regeneratives oder zirkuläres Geschäftsmodell zu verfolgen? Was waren sozusagen für euch interne, aber auch externe Faktoren, die euch dazu bewegt haben?
Ja, ich glaube, da muss ich vielleicht ein bisschen früher auch anfangen, also von bei den Gründern. Also wir sind drei Gründer. Einmal Julius, der quasi aus dem Bereich Design kommt und eine eigene Designagentur in Berlin hatte. Marc, der seit über 30 Jahren Architekt ist, hier vor allem in der Bauleitung. Ich hatte einen Hintergrund oder habe einen Hintergrund Informatik, BWL und habe dann ein paar Jahre bei Google gearbeitet. Und ich glaube, also man merkt eigentlich, zwei der Gründer sind überhaupt gar nicht aus dem Bereich. Aber was Jürs und mich angetrieben haben und natürlich auch Marc, ist, hey, wir haben eigentlich voll das große Privileg. Wir haben alle eine richtig gute Ausbildung genossen. Wir sind in Deutschland. Wir haben diese Chancen, etwas Gutes zu machen. Und sollen wir jetzt das, also die jahrelange Ausbildung, die Expertise, die wir aufgehabt haben, sollen wir die jetzt nutzen, um andere Unternehmen reicher zu machen im Geschäftsmodell, was vielleicht eben nicht regenerativ ist? Oder nutzen wir dieses Privileg, um etwas Gutes zu machen? Und da ist dann eben auch Marc der Ideengeber gewesen, der gesagt hat, hey, okay, ganz ehrlich, auf Baustellen bleibt so viel Material übrig und es wird so viel abgerissen und Material wird weggeschmissen, was eigentlich super ist. Es könnte einfach ins nächste Gebäude gehen, aber statt das quasi ins nächste Gebäude zu nehmen, wird das entsorgt. Und dann haben wir uns das halt mal näher angeschaut und haben gesehen, hey, wow, da, also ja, wir reden über das Fliegen und Fliegen ist nicht gut, aber Fliegen macht 3% aus. Die Baubranche macht 40% aus und die Herstellung von Materialien sind eben 20% des globalen CO2. So, hey, da wird nichts gemacht, da wird nicht drauf geschaut. Und dachten wir so, okay, dann lass uns das doch angehen. Wir haben die Möglichkeit, mehr als scheitern können wir nicht. Und lass einfach mal drauf gehen. Zu dem Zeitpunkt gab es keine Gesetze, keine Regulatorik. Und es hat auch noch nie jemand, oder nie stimmt nicht, aber es haben nicht viele Menschen darüber geredet. Das war einfach kein Thema. Und wir haben gesagt, okay, dann lass uns dieses das zum Thema machen. Und daraus ist dann eben die Idee von Compula entstanden. Wo wir gesagt haben, okay, auch wenn wir nur 1% davon ändern können, ist der Impact halt viel, viel größer, als wenn wir in anderen Bereichen 30-40% ändern. Und das war dann halt einfach eine sehr, sehr große Motivation, wo wir gesagt haben, okay, lass uns Compula starten, um da jetzt auch wirklich den Impact zu machen. Und das zirkulär, also Kreislaufwirtschaft, Zirkularität, das ist halt einfach der Schlüssel, egal ob in der Baubranche oder in irgendeiner anderen Branche. Wie gesagt, wir müssen die Natur quasi also so nachmachen und da ist die Kreislaufwirtschaft ja was in Anführungszeichen Natürliches und das Gleiche müssen wir in unsere Wirtschaften einfach einbauen. Und das haben wir erkannt und versuchen es eben auf die Baubranche anzuwenden.
Du gibst mir schon eine super Steilvorlage für die nächste Frage. Und zwar, also zirkuläres Bauen stelle ich mir an sich ja auch erstmal relativ komplex vor, weil du hast gegebenenfalls Bestandsimmobilien, da muss Material erfasst werden. Das Material, wenn man es wiederverwenden möchte, muss auch wiederverwendbar sein. Und man braucht dann natürlich auch irgendwie einen Abnehmer. Also kannst du vielleicht nochmal für die Zuhörer erklären, wie genau funktioniert das Geschäftsmodell hinter Concula? Also was für konkrete Leistungen bietet ihr an?
Ja, auf jeden Fall. Es ist nicht sehr einfach, aber ich glaube, das ist auch das war uns auch nicht bewusst, als wir das gestartet haben. Das ist auch gut so. Also wie gesagt, Jules und ich haben gar nicht den Hintergrund. Und wir haben uns einfach gefragt, so, warum können wir so einen Ziegelstein nicht einfach aus einem Gebäude rausnehmen und es in andere Gebäude reinnehmen? Also wir sind da sehr, sehr naiv rangegangen. Und klar, wenn man mit einem Architekten, einer Architektin redet, dann kommen erstmal 10 Gründe, warum es nicht geht. Aber die kannten wir nicht. Und bei BauingenieurInnen sind es nochmal 20 mehr. Und wir haben es aber einfach versucht, weil verlieren können wir nicht. Und wie wir das machen, also wir haben ein System entwickelt, also wir haben über 100 verschiedene Interviews geführt mit den verschiedenen Stakeholdern in der Baubranche und haben die gefragt, so, warum nutzt ihr Material nicht wieder? Und da haben wir uns ganz, ganz viele Herausforderungen genannt. Was wir verstanden haben, ist, hey, okay, die brauchen eine bestimmte Menge an Material zu einer bestimmten Qualität, zu einem bestimmten Zeitpunkt mit der Gewährleistung. Und daraufhin haben wir dann gesagt, okay, wie funktioniert denn der Prozess aktuell von so einem Gebäude, was rückgebaut wird? Und das wird dann halt irgendwann zum Rückbau ausgeschrieben, dann kommt das Rückbauunternehmen, sieht auch, dass da viele Materialien drin sind, aber hat dann 2-3 Wochen Zeit, um das ganze Gebäude einmal platt zu hauen, hat also gar nicht die Zeit, die Materialien wieder in den Kreislauf zu bringen, weil die auch gar nicht wissen, was da drin ist. Also was wir entdeckt haben, ist, niemand weiß, bis das Gebäude zurückgebaut wird, was überhaupt in diesem Gebäude drin ist. Und wenn du nicht weißt, was in diesem Gebäude drin ist, dann kannst du es auch nicht wieder einbringen. Also was wir gemacht haben, ist dann eine Software zu entwickeln, mit der man weit bevor der Rückbau stattfindet, in das Gebäude geht und sehr schnell und effizient alle Materialien, die wieder eingebracht werden können, aufnimmt. Also wir brauchen für so 10.000 Quadratmeter so 1 bis 2 Tage. Und also sehr, sehr schnell. Und 10.000 Quadratmeter ist schon ein sehr, sehr großes Gebäude. Und dann können wir diesen Zeitraum, teilweise 4, 5, 6 Monate bis zum Rückbau, nutzen, um die Materialien zu übermitteln, zum Beispiel zu den Herstellern, zu Großabnehmern, zu neuen Bauprojekten. Und wenn dann der Rückbau stattfindet, wird das Rückbauunternehmen so beauftragt, dass es die Materialien rückbaut und dann aber auch wieder einbringt, dann aufbereitet, sodass wir es wieder einbringen können in anderen Projekten. Das ist quasi der ganze Rückbau-Case, aber auf der anderen Seite unterstützen wir auch beim Neu- oder Umbau die Architektinnen mit einer Software, die sie quasi in ihre eigene Architektursoftware einspielen können. Dort können sie quasi zu jedem Zeitpunkt sehen, wie viel CO2, was ist der CO2-Fußabdruck meines Entwurfs und wenn ich jetzt irgendwas ändere an dem Entwurf, was ändert das am CO2-Fußabdruck? Und dann können Sie quasi auch diesen optimieren. Und Optimierungsvorschläge wären zum Beispiel, bau halt, klebe es nicht, sondern schraube es zum Beispiel, aber auch nimm doch dieses alternative Material, was schon wieder genutzt wurde und aufbereitet wurde für dich. Wir organisieren alles und somit verkaufen wir natürlich die Materialien auch wieder. Also somit schließen wir quasi die Lücke zwischen Rückbau und Neubau. Und ja, das ist letztendlich unser Geschäftsmodell, wo wir natürlich an der Digitalisierung verdienen, aber auch den Verkauf der Materialien und natürlich auch die Software. Aber es gewinnt letztendlich jeder, weil vielleicht auch da mal in die Zahlen reinzugehen. Wir sehen bei einem Rückbau, wenn im Vergleich zum konventionellen Rückbau, wenn Concla dabei ist, können die Rückbaukosten bis zu 30% reduziert werden. Das liegt daran, dass Materialien, wo es vorher Geld gekostet hat, die zu entsorgen, die würden ja auf die Deponie landen. Und du musst Geld zahlen für die Deponie. Aber jetzt sagen wir, hey, wir bauen das aus und wir verkaufen die. Das heißt, du kriegst auf einmal für etwas, was davor Geld gekostet hat, kriegst du Geld. Wir machen einen Wertblock draus. Und auch beim Einbau von Materialien ist es so, dass wir 20-30% günstiger sein können als neue Materialien, aber mit den gleichen Eigenschaften, mit der gleichen Gewährleistung, aber mit viel, viel weniger CO2. Und so können Projekte auch, und viel schneller, so können Projekte schneller durchgeführt werden, was wieder Geld kostet oder Geld spart, und sie sind auch günstiger am Ende. Und das heißt, es ist ein Win-Win. Die einzigen, die verlieren, sind die Deponien. Aber ich glaube, die können das verkraften, weil die eh schon voll sind.
Ja, Wahnsinn. Also auch wie du gesagt hast, es ist eigentlich gibt es ja gar keine Argumente, nicht zirkulär zu bauen. Jetzt habe ich ja eingangs gesagt, ihr habt schon über 350 erfolgreich abgeschlossene Projekte. Gibt es irgendein Projekt, was du gerne mal besonders hervorheben möchtest, wo man auch Concla ganz gut dran erklären kann, also wo ihr einen besonders großen Impact hattet?
Ja, gute Frage. Also es gibt sehr, sehr viele coole Projekte, die wir gemacht haben. Also es gibt Standardprojekte, das sind sehr oft zum Beispiel Büroumbauten. Also zum Beispiel in Düsseldorf steht die ehemalige Vodafone-Zentrale, sehr zentral am Mannesmann-Ufer. Die Vodafone-Zentrale, also Vodafone ist da schon ausgezogen und das gehört den Land NRW und da werden quasi Behördenbüros eingebaut. Und was wir da gemacht haben, ist, wir haben alles digitalisiert. Wir haben dann ganz viele Materialien gefunden. Also das Gebäude an sich ist denkmalgeschützt, also die Außenfassade und so weiter, die bleibt dran. Und das ist auch gut für den CO2-Impact. Aber was wir gemacht haben, ist dann den kompletten Innenausbau, der natürlich sehr hochwertig war, den dann wieder einzubringen. Und der macht ungefähr 40% von dem CO2 eines Gebäudes aus. Und da haben wir ganz viele Systemtrennwände gefunden, Doppelbodenplatten, Bodenfliesen, aber auch Leuchten. Und was wir dann gemacht haben ist, nachdem wir alles aufgenommen haben, ist, wir sind zu den Herstellern gegangen und haben gesagt, hey, ihr sagt doch, ihr macht die besten Produkte mit der besten Qualität. Dann habt ihr doch gar kein Problem, hier eure Materialien zurückzunehmen und die dann auch aufzubereiten und zu verkaufen, weil die sind doch sowieso super und halten viel, viel länger, als sie da eingebaut sind. Und die Antwort der Hersteller war sehr, sehr positiv. Also hätten wir nicht gedacht. Die haben gesagt, ja, natürlich, wir haben super Produkte, dann lass uns diese Take-Back-Systeme doch etablieren. Und dann haben wir mit den Herstellern zusammen quasi Materialien ausgebaut und die wieder eingebaut. Also die Systemtrenner sind wirklich komplett NRW wieder eingebaut worden. Also wir haben über 5 Stockwerke Systemtrennwände. Die sind einige Systemtrenner sind zu den Abfallbetrieben in Münster, also deren Büros gegangen, und das ist jetzt auch vor kurzem eine Doku gewesen, wie halt auch der Geschäftsführer sagt, hey, okay, wir haben nicht nur hier viel CO2 eingespart und wir erzählen Geschichten von den Materialien, weil man kann natürlich erzählen, die waren mal hier in dem Bärensbau, so heißt das Gebäude, ein sehr architektonisch sehr, sehr, sehr cooles Gebäude, aber wir haben Geld gespart, CO2 gespart und wir haben noch tolle Materialien. Das gleiche mit den Leuchten, die überall eingebracht wurden, die Brandschutztüren, alles Mögliche. Und aktuell haben wir knapp 75% der Materialien wieder eingebracht, die normalerweise weggeschmissen werden würden, und knapp 35% der Rückbaukosten eingespart. Das sind ein paar hunderttausend Euro, die wir quasi da als Mehrwert generieren können. Das ist so ein Standardprojekt, aber es gibt halt auch. Also wir machen alles. Wir haben Supermärkte gemacht, wir haben Einkaufszentren, Schwimmbäder, Schwimmbadtechnik, wir haben eine Kirche gemacht, alles Mögliche, was man sich halt so an Gebäuden vorstellt. Bahnhöfe mit der Deutschen Bahn entwickeln wir, deren Strategie, wie sie Kreislaufwirtschaft in ihre Bahnhöfe bekommen. Also das sind so Projekte, die auch alle ein bisschen anders sind, weil quasi ja alle Gebäude auch anders sind. Aber klar, der Kern ist immer, so viel Material wie möglich wieder in den Kreislauf zu bringen.
Ja, Wahnsinn. Dann seid ihr ja wirklich schon richtig erfolgreich mit dem, was ihr macht, wenn ja die Deutsche Bahn dann sozusagen auf euch zukommt und euch zu sowas auch einlädt.
Ja, also wir haben von McKinsey so eine Impact-Studie machen lassen. Also die haben das bei uns gemacht und die haben mal ausgerechnet, dass wir letztes Jahr an 1,5% aller Rückbauvorhaben beteiligt waren. Das hört sich jetzt erstmal nicht viel an, aber dafür, dass wir auch noch gar nicht so lange existieren, ist das schon ziemlich gut. Also wir haben schon einen guten Impact und knapp 25% der Fläche von New York konnten wir quasi digitalisieren, um das mal zu veranschaulichen. Ich glaube, 5 Millionen Quadratmeter sind das mit 10 Millionen verkauften Materialien. Also da machen wir schon einen Impact und versuchen da aber auch natürlich darüber hinauszugehen. Und das, was wir jetzt an Erfahrungen sammeln, versuchen wir halt wirklich dann auch öffentlich zur Verfügung zu stellen. Also wir haben einen eigenen Standard entwickelt, wir gehen auf sehr viele Veranstaltungen, reden darüber und schreiben auch viele Bücher darüber, um dann auch einfach das Wissen weiter zu verteilen, weil eigentlich braucht es 10 Konkurrenz nur in Deutschland, um das voranzubringen.
Du hast ja jetzt schon öfters auch mal über Digitalisierung gesprochen und ihr selbst bezeichnet euch ja auch als digitales Ökosystem für zirkuläre Immobilien. Lass uns mal gerne da noch ein bisschen tiefer mit eingehen. Also welche Rolle spielt Digitalisierung für euch konkret bei euch im Geschäftsmodell? Also wie unterstützt euch Digitalisierung? Du hast ja gerade eben schon gesagt, ihr digitalisiert auch Gebäude mit verschiedenen Technologien etc. Kannst du dazu nochmal ein paar Wörter verlieren?
Ja, sehr, sehr gerne. Also genau, Digitalisierung ist quasi der Kern und das ist eigentlich auch, warum wir das jetzt machen können. Früher wurde sehr viel irgendwie auf Blatt Papier geplant und so weiter, aber wenn du wirklich eine Liste hast, quasi eine Excel-Liste, was ist, also natürlich hoffentlich besser als eine Excel-Liste, was ist alles in diesem Gebäude drin, was sind die Informationen darüber, dann kannst du es auch sehr, sehr einfach verkaufen. Je mehr Infos wir über Material haben, desto besser. Und Digitalisierung setzen wir klar quasi bei der Digitalisierung der Materialien im Gebäude ein. Das heißt, wir haben quasi, du kannst auf dein Smartphone unsere App spielen, dann gehst du durch das Gebäude, machst Fotos, kannst alle Informationen eingeben, da ist eine riesen Datenbank schon dahinter. Quasi wir wissen direkt bei jedem Material, wie viel CO2 hat das in der Herstellung, für wie viel kann man das verkaufen, wie einfach ist es auszubauen, wie hoch sind die Rückbaukosten und so weiter. Das ist ja wahrscheinlich die größte Datenbank, die überhaupt existiert über Baumaterialien. Und wir arbeiten aber auch zum Beispiel mit 3D-Scans. Das heißt, wir haben 3D-Scanner, mit denen man durch die Räume gehen kann. Und dann werden sogenannte Point Clouds aufgebaut. Und dann haben wir quasi so Computer Vision Algorithmen, nennt man das, die dann quasi auslesen können, über was für Materialien da drin sind. Die sind nicht so gut wie am Ende das menschliche Auge, weil die können nicht die Tür aufmachen und gucken, wo ist das Typenschild und so weiter. Aber sie sind auf jeden Fall eine Erleichterung. Und dann, wo wir halt Digitalisierung noch stark einsetzen, ist quasi das Matching. Also wir haben dann das Angebot und dann matchen wir das mit der Nachfrage. Und da nutzen wir halt auch, dass heute alles digital geplant wird in der Architektur, also sogenannte BIM-Modelle. Die kann man quasi bei uns hochladen. Da steht dann ganz genau drin, was für Materialien werden gebraucht. Wir wissen, steht zur Verfügung und dann matchen wir das auch wieder mit KI. Also arbeiten zum Beispiel mit dem DFKI zusammen, also Deutsches Forschungszentrum Künstliche Intelligenz, die dann mit uns solche Algorithmen entwickeln. Also es ist hoch digitalisiert, Es muss am Ende jemand vor Ort sein, um die Sachen aufzunehmen. Aber sobald das passiert ist, haben wir alles quasi am Computer und können das von dort alles regeln. Und ohne das würde sich dieses Geschäftsmodell nicht rentieren. Also ohne Digitalisierung wäre der Aufwand viel zu hoch. Also keine Ahnung, wir haben auch einen Shop, shop.concola.de, da kannst du draufgehen, kannst die Sachen direkt kaufen. Wir können aber auch einfach Kunden, Großabnehmer einfach einen Link schicken, die sehen alle Fotos und so weiter, sagen, ja, Angebot wird automatisch erstellt, der komplette Rückbau wird automatisch organisiert und dadurch gibt es halt nicht mehr so viel Arbeit.
Jetzt ist es ja so, Ende 2023 habt ihr eure Seed-Runde mit 2,5 Millionen Euro abgeschlossen. Als Impact-Gründer sage ich jetzt einfach mal so, müsst ihr ja oder dein Startup ja auch mehrere Ziele bzw. Beweisführungen auf einmal erbringen. Ne? Ihr müsst ja eigentlich erzählen oder vermitteln können, dass ihr nicht nur ökonomisch erfolgreich seid, sondern vor allen Dingen auch ökologisch und sozial. Also wie nimmst du denn aktuell die Nachfrage auch im Venture-Capital-Markt nach genau solchen Geschäftsmodellen wahr?
Ja, es ist eigentlich sehr interessant. Also am Ende ist das VC-Modell, dass sie Geld, also dass die VCs Geld einsammeln und den Leuten, von denen sie das holen, natürlich versprechen, dass sie am Ende mehr rausbekommen. Und was sich natürlich in den letzten Jahren entwickelt hat, ist, dass es immer mehr Fonds gibt, die eröffnet wurden, die den Fokus auf Nachhaltigkeit setzen. Aber auch da muss man genau hinschauen, haben wir gemerkt im Fundraising. Also es gibt die das nach außen behaupten, aber wenn du mit denen sprichst, ist das Thema, was ist euer Impact wirklich und quantifizieren wir jetzt mal auch den Impact, habt ihr eigentlich Impact-KPIs, ist überhaupt kein Thema. Also die haben super gutes Marketing, dass sie ein Impact wie sie sind, aber sie prüfen das halt dann auch nicht in dem kompletten Prozess. Es gibt aber auch immer mehr, die in diese Richtung gehen. Und es ist halt echt eine Herausforderung, weil wenn du ein Startup hast, dann ist das, und das ist, wie sie sind halt Number-Trippen, also die schauen am Ende darauf, was kriegst du raus? So, was ist deine Projection für die nächsten 5 bis 10 Jahre? Wie viel Umsatz können wir da machen und was ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Unternehmen verkauft wird? Wenn du jetzt ein Impact-VC hast, dann wollen die, oder ich meine auch vielleicht der Anspruch, den wir selber an so ein Unternehmen haben, der ist, wir wollen Impact haben, wir wollen etwas Gutes für diese Welt machen, wir wollen andere inspirieren, wir wollen CO2 und Ressourcen einsparen. Und das muss man erstmal messen und das zu messen ist gar nicht so einfach. Das kostet auch Geld, das kostet Aufwand, das zahlt dir niemand. Und das musst du dann aber auch vorweisen können. Und wenn jetzt auf beides geschaut wird, dann hast du auf einmal viel, viel weniger VCs, die in Frage kommen. Aber es ist halt auch viel mehr Arbeit, weil du eben nie sagen kannst, okay, jetzt, also wir können ja nicht, also Concola funktioniert nicht so, dass wir sagen, okay, wo können wir am meisten Geld verdienen, sondern wir überlegen uns, wo können wir am meisten Impact machen und wie können wir damit Geld verdienen. So, und das führt manchmal zu schwierigen Situationen. Das Gute ist, je mehr wir zum Beispiel verkaufen, desto mehr CO2 können wir einsparen, weil wir verkaufen nur Materialien, die aus dem Rückbau kommen und sonst weggeschmissen werden. Aber auch viele andere Startups strugglen. Und es ist nicht einfach. Es macht es schwieriger und man hat weniger VCs zur Verfügung, weil wir auch gemerkt haben, die VCs, die nur auf Zahlen schauen, da ist sehr oft ein Cultural Clash. So, wir hatten Angebote von den klassischen VCs, die uns auch mehr gegeben hätten als das, was wir eingesammelt haben. Aber wir hatten das Gefühl, wenn wir uns jetzt auf dieses Angebot einlassen, dann wird Concola nur noch auf Umsatz getrimmt und das komplette Impact wird aus dem Auge verlieren. Und das ist nicht der Kern, den wir als Gründer haben wollen. Wir wollen wirklich hier was erreichen. Und dann ist es für uns auch in Ordnung, wenn wir weniger Geld einsammeln, aber dafür quasi Partner haben, mit denen wir auch gemeinsam diesen Weg gehen und die verstehen, was wir machen wollen. Natürlich wollen wir am Ende einen guten Business Case, aber wir wollen halt auch was Gutes für die Umwelt. Und das ist echt manchmal herausfordernd.
Das glaube ich dir. Jetzt hast du gerade eben schon von KPIs gesprochen. Also wie messt ihr denn auch eure Auswirkungen eurer Praktiken, sage ich mal sozusagen? Und welche KPIs davon sind dann vielleicht dann auch für eure aktuellen Investorinnen relevant?
Also zum Beispiel einer der ersten Investoren, die wir haben, hatten, ist Katapult. Die sind bei uns seit 2020 dabei. Das ist ein norwegischer Impact-Fund. Und die, seitdem die bei uns Investor sind, müssen wir jeden Monat Impact-KPIs reporten. Und wie wir das machen ist, wir haben eigentlich drei Metriken aktuell, also auf der Impact-Seite. Wir haben einmal, wie viel Quadratmeter haben wir digitalisiert. Dann haben wir, wie viel Materialien wir wieder eingebracht haben, also die Stückzahl. Und dann, das haben wir erst im späteren Verlauf da hinzubringen können, wie viel CO2 haben wir eingespart. Und später, weil wir müssen dann quasi eine komplette Ökobilanzierung dann durchführen. Und das ist halt alleine das technische System dahinter aufzubauen, hat halt knapp 2 Jahre gedauert, bis wir wirklich an dem Punkt waren und sehr, sehr viel Geld gekostet, bis wir an dem Punkt waren, wo wir sagen können, okay, wir können jetzt quasi mehr oder weniger automatisiert berechnen, wie viel CO2 bei jedem Projekt auch eingespart wurde. Genau, das sind so die drei, das sind so die drei Impact-Zahlen, die auch, die dann aber auch wiederum letztendlich mit unseren Umsatzzahlen verbunden sind. Und das ist dann halt natürlich super. Also je mehr Quadratmeter wir digitalisieren, desto mehr Geld verdienen wir. Je mehr Materialien wir verkaufen, weil wir daran eine Provision verdienen, je mehr Geld verdienen wir. Und beim CO2 ist es nicht direkt, aber es ergibt sich daraus. Je mehr Material man verkauft, desto mehr CO2 wird auch eingespart. Also, und das ist, glaube ich, auch das Wichtige, dass man beides ganz fest linkt. Also es kann nur beides gut laufen und nicht das eine oder das andere.
Ja, stimmt. Ihr sitzt da schon einen sehr, sehr schönen Sweet Spot sozusagen, genau zwischen diesen beiden Themen auch drin. Welche Rolle spielen denn für euch oder vielleicht auch eure InvestorInnen das Thema SDGs?
Wichtiger ist wirklich auf CO2 zu schauen, auf Ressourceneinsparung. Ich meine, SDGs, ich habe das Gefühl, das ganze SDG-Thema ist so ein bisschen nach hinten gerückt, weil also diese SDG-Ziele, ich weiß gar nicht, welches, irgendeins ist ja auch Circular Economy, 18 oder so. Und die waren, glaube ich, auch am Anfang ganz gut, aber die waren halt sehr high-level und nicht sehr definiert. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt über die letzten Jahre sich aus diesen Zielen wirklich messbare Kennwerte entwickelt haben, wie zum Beispiel CO2 oder Ressourcenverbrauch oder zum Beispiel, was wir entwickelt haben, das nennt sich Circularity Performance Index. Da können wir sagen, wie zirkulär ist ein Material oder ein Gebäude und dass man immer mehr in diese Richtung geht, ja, okay, du hast SDG 18 erfüllt, okay, abgehakt, aber was bedeutet das wirklich? Und das kannst du einfach mit Zahlen, also was ist der CO2-Impact auf 5 Jahre gesehen, den du erreichen könntest? Und da schauen die InvestorInnen einfach um einiges mehr drauf, was ich auch gut finde. Also es wird viel mehr quantifiziert und damit auch vielleicht Startups oder Unternehmen, die auf den ersten Blick vielleicht grün ausschauen, dann auch rausgefiltert, weil am Ende musst du dich anhand der Zahlen behaupten. Wobei es natürlich bei uns auch einfacher ist, halt als weiß ich, diese ganze Forestation-Projects zum Beispiel, wäre dieser Wald wirklich abgeholzt werden worden oder nicht? Also das ist natürlich ein bisschen schwieriger als bei uns.
Ja, das ist etwas, was wir sehr oft auch wiedergespiegelt bekommen haben von den ganzen GründerInnen, mit denen wir jetzt auch gesprochen haben. SDGs so als erste Ausrichtung sehr positiv mal aufgefasst worden, aber jetzt geht es halt wirklich darum, auch stärker runter zu gehen und wirklich konkrete Zahlen zu liefern.
Genau. Und vielleicht hat da auch die EU einen großen Teil mit beigetragen. Also bei dem European Green Deal sind ja auch ganz klar Ziele definiert worden. Also 50% der Materialien in der Baubranche sollen bis 2030 zirkulär sein. So. Und daraus kannst du ja dann auch wieder viel runterbrechen. Also ich glaube, da hat es viel geholfen, dass so große Institutionen sich Ziele gesetzt haben oder auch die Städte, sie sagen, bis 2030 oder 2045 sind wir klimaneutral. Dann hat man ja einen Ausgangspunkt und kann den da auch runterrechnen. Ich glaube, da sind wir viel weiter als SDGs heute.
Ja. Der Baubranche ging es ja eine lange Zeit mal wirklich sehr, sehr gut. Die ist zwar stark fragmentiert gewesen, viele kleine und mittelständische Unternehmen, aber mit Digitalisierung und Innovation hat man sich ja eigentlich immer so ein Stück weit schwer getan, wenn man jetzt mal so ganzheitlich auf die Branche guckt, auch was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Welche Herausforderungen sind euch denn auch ganz konkret begegnet, als ihr mit Concular an den Start gegangen seid, also bei der Implementierung eures Geschäftsmodells? Wir hatten zum Beispiel letztens mit Retail gesprochen, also dem Anbieter für nachhaltige Mobilfunktarife, und die haben gesagt, sie wurden einfach von dem großen Unternehmen ausgelacht.
Das ist ja so ein bisschen wie, ich glaube, Mahatma Gandhi, der dieses eine Zitat hat, erst lachen sie, dann ignorieren sie dich und dann bekämpfen sie dich so. Ich weiß nicht mehr so ganz genau, so in die Richtung. Ja, also als wir mit Concular, also vielleicht den Kontext zu setzen, die Baubranche ist die am wenigsten digitalisierte Branche überhaupt mit der Landwirtschaftsbranche. Also quasi ist es genauso digital, wie wir heute Zuckerrüben anbauen. Und es ist halt auch eine der konservativsten Branchen überhaupt. Also man muss leider sagen, das ist eine bestimmte Art von Menschen, die sehr, sehr wenig offen sind, um Risiko einzugehen. Es geht hier natürlich auch zum Teil um Millionenprojekte, also 100, 200, 300, 400 Millionen Projekte, wo sie sagen, okay, wenn hier was schief läuft, wenn nur ein Tag Bauverzögerung ist oder irgendein Material nicht geliefert werden kann, dann kann das in die Hunderttausende sehr, sehr schnell gehen. Wer übernimmt hier die Verantwortung? Oder hey, das Material ist nicht gut genug, dadurch kommt es zu strukturellen Schäden, da geht es in die Millionenhöhe. So, also das ist vielleicht der Ausgangspunkt. Als wir damit angefangen haben und auch diese Interviews durchgeführt haben, ganz am Anfang, war eigentlich der größte Teil gesagt, ja, funktioniert eh nicht. Also klar, ich kann euch jetzt sagen, was die Herausforderungen sind, aber ganz ehrlich, funktioniert nicht. Und das ist ganz spannend gewesen, weil wir haben uns davon eigentlich motivieren lassen, zu sagen, ja, okay, dann machen wir es jetzt einfach und reden nicht nur darüber. Und haben dann wirklich auf dem Weg, also wir wurden quasi ausgelacht, aber wir haben auf dem Weg wirklich Leute getroffen und Unternehmen, die uns halt unterstützt haben und die dann halt gesagt haben, hier, ich schiebe dir jetzt mal ein kleines Projekt rüber, beweise ich doch mal. Und dann haben wir natürlich versucht, da wirklich ein gutes Ergebnis zu leisten, in dem Kontext, den wir damals halt konnten. Dann gab es halt so erste Referenzen, und mit den ersten Referenzen kannst du dich natürlich dann hochhangeln und dann auf einmal, unser erstes Projekt war mit einem der renommiertesten Architekturbüros überhaupt in Deutschland, vielleicht auch Europa, und das ist natürlich dann eine Referenz, mit der du dann quasi zu deren Wettbewerbern gehen kannst und sagen so, hey, wir haben das mit denen gemacht, wollt ihr nicht auch was mit uns machen? Und so baust du das langsam auf. Und so bei Herstellern und großen Projektentwicklern, die haben uns dann halt auch eine sehr große Zeit ignoriert. Aber was dann passiert ist, dass ja auch auf EU-Ebene, also vielleicht auch abgeleitet von den SDGs, dann die Green Deals erstellt wurden und die dann halt natürlich die Taxonomy für Sustainable Finance. Und da sind dann auf einmal Ziele drin gewesen, auch in Bezug auf Kreislaufwirtschaft. Also ein Teil ist ja Transition to a Circular Economy, wo dann auf einmal gemerkt haben, oh, ich kann eigentlich gar kein Gebäude mehr bauen, ohne dass ich diese Sachen beachte. Und dann sind die auf einmal zu uns gekommen. Die uns quasi ausgedacht haben, noch vor ein, zwei Jahren, kamen auf einmal zu uns. Also es gab die einen, die kamen zu uns, die anderen haben versucht, durch Greenwashing da irgendwie Wege zu finden, aber das funktioniert natürlich auch nicht. Wir sind aber offen und klar, wir helfen allen, die Lust drauf haben, sich zu verändern. Und es ist auch egal, ob sie vor zwei Jahren nicht dran geglaubt haben oder nicht. Wenn sie jetzt bereit dafür sind, klar, dann machen wir das. Aber wir haben schon gemerkt, dass sich das sehr stark verändert hat und dass jetzt in der Baubranche das eigentlich kein Thema mehr ist, nicht zirkuläre Aspekte in den Bauprojekt zu. Aber was man natürlich sieht, ist, die Baubranche sagt, oh, uns geht es jetzt so schlecht, wir haben jetzt gar kein Geld mehr, oder wir haben keine Zeit, wir haben kein Geld, uns um Nachhaltigkeit zu kümmern. Aber dazu muss man sagen, als ihr eure fetten Jahre hattet, dann habt ihr euch überhaupt nicht drum gekümmert. Warum? Es gab keinen Druck, sich zu verändern. Es hat funktioniert, die Margen waren gut. Warum soll man sich verändern, wenn alles läuft? Das heißt, jetzt in einer Situation, wo es nicht gut läuft, ist ein Alleinstellungsmerkmal, sich genau diesen Aspekten zu widmen, um zukunftsfähig zu bleiben. Also wir sagen da auch quasi Kreise statt Krise, weil jetzt ist der beste Zeitpunkt, sich ein starkes Portfolio aufzubauen, um in Zukunft auch noch überhaupt auf dem Markt zu sein. Weil ein Unternehmen, was sich jetzt nicht mit Kreislaufwirtschaft auseinandersetzt, wird es in zwei, drei Jahren nicht mehr geben. Und das sieht man auch an einigen Insolvenzen, die passiert sind.
Hört sich also wirklich ja fast, wie du es beschreibst, so an, als wäre der wirklich zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort gewesen. Das heißt, euch sind auf dieser Reise gar keine großen Herausforderungen, sag ich mal sozusagen, begegnet?
Doch, auf jeden Fall. Also Herausforderungen hatten wir sehr viele. Man sieht ja nach außen immer nur die Erfolge. Also das ist vielleicht ja auch ganz interessant. Also wenn wir ganz ehrlich sind, ein Startup zu gründen ist eine Achterbahnfahrt und ich würde niemandem empfehlen, das alleine zu machen, weil das, also ich würde mich schon als relativ stressresistent bezeichnen, aber es ist echt super viel und es ist ein richtig großer Druck und wir hatten schon Herausforderungen auch mit Investoren zu finden, die zu uns passen, die uns auch entsprechend Geld geben können. Das ist auf jeden Fall sehr schwierig und auch Kunden zu haben, die dann einfach sagen, ja klar, ich verdiene hier ein paar hunderttausend Euro, ich mache was für die Umwelt, aber irgendwie könnte es sein, ihr habt mir zwar unterschrieben, dass quasi es gibt keine Verzögerung im Bauabfluss, Bauprozess und wenn es der Fall ist, dann kommen wir auch damit auf, aber irgendwie, ja vielleicht doch nicht. Und dann hat man irgendwie 2 Monate lang verhandelt, die kompletten Pläne schon gemacht und hier geht es um wirklich ein paar hunderttausend Euro. Und es gibt nur Vorteile für den Kunden. Und der Kunde sagt am Ende, ja doch, nee, ich mach's doch nicht. Also solche Rückschläge hat man, wo man dann sagt, hey, okay, warum, also das ja, du lebst ja auch auf dieser Welt. So, also was sollen wir noch machen? Also wir können nicht mehr machen, als dir eigentlich das beste Angebot zu machen, was überhaupt möglich ist. Und das ist dann schade zu sehen, dass nicht alle bisher quasi auch mal ein bisschen mehr nachdenken und zu schauen, ja, ich habe auch eine Verantwortung. Ich habe auch eine Verantwortung gegenüber dieser Umwelt. Das ist dann manchmal ein bisschen schade. Und ich glaube, eine andere Herausforderung ist halt auch, Teams zu bauen. Also wir sind sehr schnell gewachsen. Das sind jetzt knapp 65 Personen und eine Organisation von quasi 2, 3 Leuten innerhalb von kurzer Zeit auf 65 zu skalieren und darüber hinaus ist eine Herausforderung, die wo es um Menschen geht und wo man auch wirklich Entscheidungen trifft, die dann vielleicht nicht richtig waren und die dann dazu führen, dass Menschen sich zum Beispiel nicht wohlfühlen. Also eine Kultur aufzubauen und auch Rollen zu definieren und so weiter, das ist eine große Herausforderung. Ich glaube, es ist auch die größte Herausforderung, die wir bisher hatten bei Concula, wirklich ein Team zu entwickeln mit dem Wachstum, das wir haben.
Ich glaube, Team und Person ist ja nochmal eine ganz, ganz schöne Überleitung. Also wie kann man sich denn das jetzt vielleicht als ZuhörerIn vorstellen, wie seid ihr denn so aufgestellt? Ist es so 50% Techies und Developer und 50% Architektinnen oder wie ist da so euer Mix?
Ja, wir haben so 30% Software Engineers, die sitzen, also wir haben auch die Überlegung, hey, packen wir die jetzt, also manche machen das ja per Outsourcing oder Nearsharing oder so, aber wir haben alle EntwicklerInnen bei uns hier in Berlin die kommen auch aus allen Ecken der Welt, so wie es halt in so einem coolen Engineering-Team halt auch ist, also sehr, sehr diverses Team und der Rest sind dann Leute, die aus der Bau- oder Immobilienbranche kommen, also viele Architektinnen, BauingenieurInnen, aber auch Bauleitung aus dem Immobilienbereich, Projektentwicklung und so weiter und dort haben wir dann quasi von der Aufteilung, wir haben keine starre Hierarchie, also es gibt Leute, die machen viel Sales, das heißt, die gehen zu den Kunden, versuchen die zu verstehen, Angebote darauf zu schreiben und die natürlich zu gewinnen, dann aber auch Leute, die einfach Projekte durchführen, also diese klassischen Projekte. Was wir aber auch sehr, sehr viel machen, ist halt, dass wir zum Beispiel ein Handbuch schreiben für die öffentliche Hand, wie können wir zirkulär ausschreiben, eine Versicherung für zirkuläre Materialien zu entwickeln und vieles, vieles weitere. Und dafür nennen wir quasi Circular Consultants, die dann quasi auch Pionierarbeit leisten. Ich meine, all das, was wir machen, das hat noch nie jemand davor gemacht. Genauso sind wir aufgeteilt. Wir haben auch relativ viele Standorte, also 5 Stück. Berlin, unser Hauptstandort, Stuttgart, München, Hamburg und Düsseldorf, weil wir auch lokal einfach mit den Kundinnen reden müssen. Und haben halt da auch ganz viel Meetings oder halt Formate, wo wir uns austauschen, wie es den einzelnen Leuten gibt. Also klar, dadurch, dass ich bei Google war, habe ich auch viel gelernt darüber, wie man eine gute Kultur aufbauen kann. Das fängt bei One-on-Ones an, das All-Hands-Meetings, ganz viel, wo wir gucken, wie fühlt sich das Team, wo brauchen die gerade Unterstützung, wie können wir das auch umbauen. Also quasi, wir haben Leute, die waren mal irgendwie 2-3 Monate im Sabbatical, die kommen zurück und die sagen so, also ist quasi alles neu und es ist halt eine konstante Veränderung bei uns, die auf der einen Seite gut ist. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch darauf achten, dass es auch ein Stressfaktor ist, wenn sich so viel immer verändert.
Das heißt, ihr arbeitet also auch wirklich sehr aktiv mit der öffentlichen Hand, sage ich mal sozusagen, zusammen, um halt auch Ausschreibungen auf den Markt zu bringen, die halt sehr stark auf Zirkularität ausgelegt sind.
Also 50% unserer Projekte sind mit öffentlichen Auftraggeberinnen. Das fängt an von einer Stadt wie die Stadt München, dem Land Berlin, Land NRW, aber auch mit letztendlich dem Bund. Also das nennt sich dann die BIMA, Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Und genau, was wir auch viel machen, also wir haben letztes Jahr im September einen Standard entwickelt, einen Dienststandard, die DienstWeg 91484. Das quasi, wo wir einfach mal standardisiert haben, was eigentlich wie diese Aufnahme von Materialien in Gebäuden funktioniert. Das ist quasi Open Source, kann sich jeder kostenlos runterladen, jeder nachmachen. Und was wir dann gemacht haben, ist, dass wir zu den einzelnen Bundesländern gegangen sind und haben ihnen gesagt, hey, es werden jetzt 20.000 Gebäude jedes Jahr abgerissen. Ihr müsst was verändern. Da wird nicht geschaut, ob die Materialien wieder eingebracht werden. Wenn ihr eure Ziele erreichen möchtet, in Bezug auf CO2-Ziele, dann müsst ihr da reinschauen. Und deswegen implementieren jetzt immer mehr Bundesländer quasi diese DienstWeg als verpflichtend, quasi vor dem Rückbau. Viele jetzt erstmal bei öffentlichen Gebäuden, aber auch immer mehr in Richtung privat. Und was damit passiert ist, dass quasi jetzt Ausschreibungen ganz viele auf den Markt kommen, wo genau nach dieser DienstWeg eben das Gebäude digitalisiert wird und so weiter. Und wir beraten dann auch die Ausschreibungsstellen, wie sie so eine Ausschreibung gestalten sollen, zum Beispiel auch, wie kann eine öffentliche Hand zirkuläre Baumaterialien beschaffen, das ist auch eine Herausforderung. Also gibt es ganz, ganz viele verschiedene Themen, die auch sehr speziell sind. Also ich habe nichts mit Ausschreibungen am Hut gehabt, bevor ich bei Concula gestartet bin. Und dann darfst du dich halt mit irgendwelchen VergaberechtlerInnen auseinandersetzen, was auch Spaß macht. Aber es zeigt auch so die Fülle an Themen, mit denen man sich jeden Tag auseinandersetzt.
Mhm, absolut. Welche Veränderungen habt ihr denn seit eurer Geschäftsbetriebnahme sozusagen in der Branche vielleicht auch beobachten können, seitdem ihr jetzt da auf den Plan getreten seid mit Concula und gesagt habt, hey, wir wollen das zirkulär und regenerativ angehen? Gibt es da eine Veränderung, was die Kundenwahrnehmung angeht, Marktanteile etc.?
Ja, also das Thema zirkuläres Bauen war halt so ein Randthema, als wir angefangen haben oder ein gar nicht beachtetes. Und jetzt ist es halt eins der wichtigsten Themen überhaupt in der Immobilienbranche. Also egal, auf welche Messe, auf welchen Kongress oder überhaupt man geht, zirkuläres Bauen ist da und es wird immer mehr zum Standard. Also es hat einfach eine ganz andere Wahrnehmung bekommen. Wir haben natürlich auch versucht, das genau so zu platzieren und da wirklich zu pushen. Aber das mussten wir auch gar nicht, weil zirkuläres Bauen ist der einzige Weg, um wirklich die Immobilienbranche und Baubranche nachhaltig zu verändern. Das macht es uns natürlich dann relativ einfach, weil wir müssen den Leuten nicht mehr erklären, warum sie das machen müssen oder sollten. Das war früher der Fall, sondern jetzt ist es selbstverständlich. Jetzt geht es eher darum, was können wir machen bei euch, damit ihr diese Ziele erreichen könnt. Und das ist natürlich eine schöne Position. Wir sehen noch nicht so viel an anderen Unternehmen, die auf dem Markt sind. Es gibt so ein paar, die sich immer mehr mit dem Thema auseinandersetzen, auch Beratungsunternehmen und so weiter, was wir auch sehr, sehr begrüßen. Wie gesagt, wir stellen ja unsere Erkenntnisse da auch immer zur Verfügung. Der Markt ist auch groß genug für noch viele andere. Genau, man merkt, dass sich das so langsam entwickelt, aber dass da gerade eine viel größere Nachfrage nach Lösungen ist, als wirklich existiert. Und auch über Deutschland hinaus. Also wir haben wirklich Frankreich ist weiter als Deutschland auch in der Gesetzgebung, die Nordics genauso. Und die kommen halt jetzt aber auch nach Deutschland und sagen, hey, Concula, können wir nicht sowas auch in Norwegen haben?
Oh, Wahnsinn. Das heißt, also die großen Unternehmen, kann man so sagen, haben den Trend in Anführungszeichen Zirkularität so ein Stück weit verschlafen.
Naja, sie haben es ja jetzt bemerkt. Also sie haben jetzt schon verstanden, sie haben halt nicht selber das Know-how dafür. Und das muss ich halt, also das versuchen wir gerade weiterzugeben. Und da versuchen wir uns natürlich zu platzieren. Also wir sind kein Beratungsunternehmen, also wir können auch Beratung machen, aber wir wollen eigentlich dem Beratungsunternehmen die Tools geben, die Software-Tools, damit sie eine gute Beratung durchführen können. Und die Projektentwickler zum Beispiel, ja, das ist nicht deren Core-Business, die haben 20 Themen, zirkuläres Bauen ist eines davon, was natürlich super wichtig ist, die brauchen einfach nur eine Adresse, woran sie sich wenden können, die für die das Problem lösen. Und das können wir sein, das kann aber auch ein Beratungsunternehmen sein, was am Ende unsere Lösungen nutzt, um dann den Bauherrn oder den Projektentwickler glücklich zu machen. Bei den Herstellern ist es ein bisschen anders. Also ich glaube, es gibt so zwei Gruppen, wo ich ein bisschen, wo ich so ein bisschen denke, okay, da muss noch ein bisschen auf. Also da gibt es, also bei den Herstellern ist es zum einen, da gibt es so die eine Hälfte, die gemerkt hat, hey, okay, wir müssen was ändern. Die bauen ihre Produktionsanlagen komplett um, haben Produktionsanlagen nur um für die Wiederaufbereitung von ihren Materialien. Das ist zum Beispiel Lindner, die für Doppelbodenplatten, die kaufen ihre eigenen Doppelbodenplatten zurück, bereiten die auf und verkaufen die wieder und machen einfach eine riesen Marge damit. So. Dann gibt es andere Hersteller, wie zum Beispiel ein Hersteller für Brandschutztüren, der sagt, ich werde auf gar keinen Fall diese Tür wieder zurücknehmen, weil ich will ja neue Türen verkaufen. Und so eine Brandschutztür hat einfach einen extrem hohen CO2-Fußabdruck und nur wegen dem Hersteller können diese Brandschutztüren nicht so einfach wieder angebracht werden. Das ist so die eine Gruppe, aber da bin ich mir ziemlich sicher, wenn man sich da jetzt halt nicht drum kümmert, dann hast du halt verloren. Also die andere Gruppe ist ein Rückbauunternehmen, also Abbruchunternehmen. Das Problem ist, wenn du ein Gebäude hast und du hast Materialien drin, was heute ein Abbruchunternehmen macht, ist, die gehen da rein, hauen alles zusammen, packen das in einen Container und fahren das zur Deponie oder halt zum Downcycling. Und wenn ich jetzt sage, hey, liebes Rückbauunternehmen, das ist eine Tür, könnt ihr die so ausbauen, dass man die wieder einbauen kann? Wir geben denen ja auch die Instruktionen, dann sagen die so, nö, haben wir keine Lust drauf. Und das ist echt spannend. Also, dass die ganzen, auch die Verbände dieser Abbruchunternehmen, die verschließen sich dem Thema immens. Und was jetzt passiert ist, wir arbeiten nicht mit Abbruchunternehmen zusammen, sondern was wir machen ist, bevor der Rückbau stattfindet, gehen wir mit Handwerksunternehmen rein. Das sind die Unternehmen, die Materialien auch einbauen. Die wissen ganz genau, ich habe die schon 100-mal eingebaut, ich weiß auch, wie ich die ausbaue, damit ich sie einbaue. Das heißt, was jetzt passiert ist, wir gehen mit einem Handwerksunternehmen rein, das kriegt natürlich gut Geld dafür, nimmt damit sehr, sehr viel Geld von den Abbruchunternehmen weg und das Abbruchunternehmen kriegt quasi nur noch das, was überhaupt nicht mehr geht und ist natürlich dann auch nicht mehr happy, aber ja, also die wollen halt auch nicht so richtig. Und die Handwerksunternehmen freuen sich, weil sie damit einen komplett neuen Geschäftszweig eröffnen. Und das ist ganz spannend, also eine Dynamik, die sich da gerade entwickelt. Und mal gucken, wie es da weitergeht.
Ja, glaube ich. Also vor allen Dingen ja auch dadurch, dass die Baulandschaft ja auch sehr fragmentiert ist, gibt das ja auch nochmal einen ganz neuen Spin irgendwie rein. Schon interessant.
Total, ja.
Bevor wir jetzt langsam zum Ende kommen, wie siehst du denn die Zukunft von regenerativen Geschäftsmodellen in der Baubranche und welche Rolle, glaubst du, spielt Digitalisierung dabei?
Also die Baubranche, wie ja schon gesagt, ist der größte Umweltverschmutzer der Welt. Das heißt, man kann sagen, die Klimakrise, die wird auf der Baustelle entschieden. Und der einzige Weg, quasi diese Herausforderung zu lösen, ist regeneratives Wirtschaften. Das ist so klar in der Baubranche. Das sind alles Ressourcen, die wir rausnehmen. Das sind alles Ressourcen, die wir wieder einbringen. Da ist einfach so viel Potenzial und da haben wir noch nicht mal einen winzigen Teil des Potenzials ausgeschöpft. Und die Digitalisierung ist einfach der Treiber davon. Durch die Digitalisierung werden Dinge erst ermöglicht und regenerative Geschäftsmodelle werden dadurch wirtschaftlich. Sie können durchgeführt werden. Und ich glaube, das ist das Spannende, dass Digitalisierung der Schlüssel für mehr Nachhaltigkeit ist. Da gibt es noch einige große Nüsse zu knacken in der Baubranche. Aber wir haben die Wahl. Entweder nehmen die den Klimawandel ernst und dann setzen wir bei der Baubranche an, oder halt auch nicht, dann müssen wir uns um gar nichts mehr kümmern. So. Und wir werden das ja auch, also wir merken es ja jetzt schon anhand den Unwettern und so weiter. Und der Druck steigt nur. Also ich bin mir 100% sicher, dass wir in den nächsten Jahren hier extrem viele gute Modelle sehen. Und dass die Baubranche, so wie sie jetzt existiert, nicht mehr sein wird, sondern komplett anders funktionieren wird in einigen Jahren. Und es wird schneller gehen, als manche denken.
Mhm. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Abschlussstatement. Von daher würde ich sagen, die letzte Frage, die wir bei uns in dem Podcast immer stellen, ist, mit welchem Gast sollten wir als nächstes sprechen, wenn es um das Thema Zirkularität, regeneratives Wirtschaften und Digitalisierung geht? Hast du da eine Empfehlung für uns?
Also wir fallen da mehrere Gästinnen ein. Einmal Levin Frick von TrickBrick, die ein richtig cooles Produkt haben, wo sie quasi Holzbausteine auch zum Teil aus Materialien, die wir bringen, wieder einbringen. Das ist, glaube ich, ein super regeneratives Modell. Emanuel Eisenberg von EcoWorks, serielle Sanierung, auch ein super wichtiges Thema. Aber auch Andrea Müller bei Architects for Future und bei der Dena, die sich auch dem Thema Zirkularität und serielle Sanierung widmet. Ich glaube, das sind drei Ansprechpartnerinnen, die auch sehr, sehr viel in dem Bereich erzählen können.
Vielen lieben herzlichen Dank, Dominik, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir hätten bestimmt noch ein bisschen länger reden können, aber vielleicht sehen wir uns ja nochmal in 12 bis 18 Monaten wieder und können mal schauen, was sich bei euch so Neues getan hat.
Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank nochmal für die Einladung.
Vielen Dank, dass ihr bei Regenerativ und Digital dabei wart. Wir hoffen, die heutige Episode hat euch gut gefallen und neue Perspektiven auf das Zusammenspiel von regenerativen Wirtschaften und Digitalisierung geöffnet. Abonniert uns, um keine Folge zu verpassen, und gebt gerne eine positive Bewertung bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl ab. Bis zum nächsten Mal, wenn wir weiter die Pfade erkunden, die Wirtschaft und Umwelt in Einklang bringen.